Vom Buch Führung und Leitung in biblischen Gemeinden. Heute das Thema geistlich starke Führungskräfte. Ich lese mal hier den Vers 1. Korinther 2, 3 bis 5. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. 1. Korinther 2, 3 bis 5. Halleluja. Ja, ein starker Vers, der redet über die Schwachheit. Paulus sagt, als ich bei euch war, war ich nicht in einer pompösen Art und Weise mit tollen Worten, mit Redekunst und so, sondern durch Erweisung des Heiligen Geistes. Christliche Führer haben das Bedürfnis, geistlich stark zu sein. Logisch, ganz logisch. Wir erwarten von einem Pastor, von einem Ältester und so, dass sie geistlich stark sind. Und auch von allen anderen Führungskräften in der Gemeinde, Seelsorger und so weiter, geistlich stark zu sein. Das ist ja ganz logisch. Aber lass uns heute darüber reden. Lass uns heute das thematisieren. Weil viele Sachen, die ja so offensichtlich sind, sind manchmal so offensichtlich, dass man nicht darüber denkt. Und deswegen manchmal auch, dass sich nicht fragt, sich nicht kümmert, bin ich tatsächlich geistlich stark, bin ich stark genug, kann ich etwas tun, um geistlich stärker zu werden? Und solche Fragen, versteht ihr? Deswegen ist wichtig. Was können wir tun, um geistlich stärker zu sein? Ja, weil Führungskräfte sollen Säulen der Gemeinde sein. Wisst ihr, eine Säule, eine Trägersäule, eine Stütze der Gemeinde, Vorbilder für die, ich sage nur für die Schafe. Ja, wir alle sind Schafe Jesu, aber oft wird dieses Bild benutzt für Gemeindeleiter als Hirten, ein Bild. Auf dem Weg der Leiterschaft wächst die Verantwortung. Ja, der Jünger, der Mitglied der Gemeinde, kümmert sich um sein geistliches Überleben. Und das hatten wir in der Jüngerschaft. Die ersten 12 Hefte, wisst ihr schon, Jüngerschaft, das eigene geistliche Leben, wo wir mit euch zusammen waren und das studiert haben, uns gefragt haben, was kannst du tun, was kann ich für dich tun, damit du geistlich stärker wirst. Das ist der Sinn der Jüngerschaft. Dass man geistlich überlebt, dass jemand zum Glauben kommt und sagt, so, was muss ich tun, damit ich meine Beziehung mit dem Herrn immer frisch halte. Das war die Frage der Jüngerschaft. Aber jetzt, in der Leiterschaft, kommt ja eine andere Frage, weil jetzt geht es nicht mehr um unser Glaube, unsere Beziehung zum Herrn, sondern es geht um den Glaube und die Beziehung zum Herrn von den Schafen, das heißt, von den Menschen, die wir leiten, die geleitet werden von uns, die sind unsere Sorge. Wir fragen uns, was tun wir, damit sie, damit die Schafe, damit die Mitglieder der Gemeinde stabil bleiben, wachsen und so. Und deswegen müssen wir einen Schritt weiter sein. Gemeinde, Leiter, Führungskräfte sind einen Schritt weiter. Und wenn man einen Schritt weiter sein will, dann sind wir eine Stufe höher. Eine Stufe höher. Das heißt, wenn die Jüngerschaft das Ziel hatte, jemanden geistlich stark zu machen, in der Leiterschaft, wenn wir andere leiten wollen, dann müssen wir auch, ich sage mal so, ein Vorbild für diese andere sein. Das heißt, geistlich stärker sein. Und okay, das klingt vielleicht so ein bisschen bedrohlich, aber es ist zum Nachdenken. Das heißt, wie wär's, wenn jetzt Gemeindeleiter oder Ältesten hier vom Glauben abfallen? Das wäre nicht gut. Die Schafen würden sagen, guck mal, wenn er, der ein Vorbild sein soll, abgefallen ist, wie ist es mit uns? Wie werden wir das schaffen? Versteht ihr? Deswegen, eine Führungskraft in der Gemeinde hat jetzt eine größere Verantwortung, weil er hat ja auch Verantwortung für andere. Wenn Leiter eine schwere Sünde begehen, wird die Gemeinde erschüttert. Und viele können aus dem Glauben fallen. Das hatten wir schon tausende Male gesehen. Wenn jetzt ein Pastor, meistens geht es da um Ehebruch oder sowas, manchmal auch um greift in die Kasse der Gemeinde oder sowas, dann, oder irgendeine Sünde, und dann sagen wir, guck mal, der Pastor hat das gemacht, guck mal, wie schlimm und so, ne? Dann fallen andere, es gibt Menschen, die dann vom Glauben fallen. Ihre Welt bricht zusammen, weil sie ja, ne, wie kann man sagen, den Pastor als ja eine Bezugsperson hatten, als ein Vorbild. Und wenn der dann, ne, nicht stark ist, dann denken viele so, jetzt falle ich vom Glauben. Leider ist es so, ne? Leider ist es so, weil die Aufgabe eines Gemeindeleiters oder ein Ältester oder Diakon ist, andere zu Jesus zu führen. Und Jesus, ne, Jesus, er fällt nie. Jesus, ne, hat nie gesündigt. Und Jesus wird nie schwach, ne? Aber leider gibt's dann Menschen, die vom Glauben abfallen, wenn ein Pastor eine Sünde tut oder so. Oh, wie schlimm, guck mal, ne, wenn er eine Sünde getan hat, das hätte ich nie gedacht oder so. Obwohl das falsch ist, weil ja auch Pastoren, Gemeindeleiter, Ältesten sind ja auch nur Menschen. Wir sind nie, wir haben keine Garantie gegen die Sünde und so. Wir können ja gar nicht, wir können nicht garantieren, dass wir nicht sündigen werden. Jeden Tag zittern wir und reißen uns zusammen und kämpfen gegen die Sünde. Und auch Pastoren haben das gleich oder noch schlimmer, weil sie auch die ganze Verantwortung tragen. Deswegen ist es für sie schlimmer, schwerer, weil sie tragen ja die Verantwortung für die ganze Gemeinde. Dann ist es für sie noch schwerer, noch komplizierter. Ne? Und deswegen sollte das nicht sein. Wenn jetzt ein Pastor sündigt, dass viele Menschen jetzt vom Glauben abfallen, sollte nicht sein, aber passiert oft. Die Menschen, wie kann man sagen, die Schäflein, die Menschen, die frisch zum Glauben gekommen sind, die spiegeln sich an den Führungskräften, Pastor. Wie Paulus sagte, seid meine Nachahmer, wie ich bin von Jesus. Und das ist normal, dass wir so ein Vorbild suchen. Und wenn dieses Vorbild kaputt geht, dann ja, gehen auch die Kopien sozusagen kaputt. Und deswegen ist es eine große Verantwortung für die Gemeindeleiter, für die Ältesten, nicht vom Glauben zu fallen, nicht zu sündigen, nichts Falsches zu tun, keine Sünde zu tun. Es ist ganz wichtig, deswegen diese geistliche Stärke. Was ist diese geistliche Stärke? Werden wir sehen, wie können wir geistlich stark werden. Ne, weil, ne, wenn wir uns so fragen, wie kann Satan den größten Schaden im Reich Gottes anstellen? Wie schafft er das, ne, am leichtesten? Und ich denke, ein Punkt, wo er vieles kaputt machen kann, auf einmal ist das, wenn er ein Pastor oder ein Ältester zu Fall bringen kann, weil er dann viele anderen mit sich reißt. Und deswegen sollen ja Gemeindeleiter doppelt aufpassen. Ich lese mal hier 1. Korinther 9, 25 bis 27. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegenskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So bezwinge ich meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. 1. Korinther 9, 25 und 27. Paulus redet hier über diesen Kampf. Er sagt, ne, es ist nicht schön, wenn ein Prediger viele Menschen zum Glauben führt und selber am Ende vom Glauben abfällt. Das ist nicht, ne, ergibt keinen Sinn. Paulus sagt das hier. Das möchte ich nicht. Ich möchte auch gerettet werden. Ich verkündige, ich predige. Und am Ende will ich auch gerettet werden, zusammen mit all denen, die ich zum Glauben gebracht habe. So sagt er, ne? Und was sagt er dann? Vergleicht mit einem Wettkampf. In einem Wettkampf. Heutzutage würde man sagen, hier wie ein Box, ne, Boxkampf oder so, obwohl ich, ne, sowas nicht mag, aber Sportler, egal, ne, weil ich damals, ne, okay, ein Wettkampf, egal ob 100 Meter Rennen oder Kämpfen oder im Schach, egal welche Sportart, es geht hier um enthaltsam zu sein. Ja, auch ein Schachspieler muss eine strenge Diät nehmen, weil ja bestimmte Nahrungsmittel hier, wisst ihr schon, Nebel im Kopf machen, ne? Und es gibt andere, die helfen, einen klaren Kopf zu haben. Aber auch die 100 Meter Rennen, ne, sowieso, die müssen, ich sage so, sich enthalten, nicht ne, immer nur Schokolade essen und so, versteht ihr? Das heißt, die müssen gucken, dass sie viele Sachen absagen, die für ihre Gesundheit, für ihre Fitness nicht gut sind. Und wir Christen machen das Gleiche. Wir enthalten uns von der Sünde, von das, was böse ist, von das, was Gott nicht gefällt, von falschen Ideen, von Irrlehren und so weiter. Wir enthalten uns. Wir sagen, nein, davon will ich nicht wissen. Davon entferne ich mich. Davon sage ich ab. Ich sage, nein, nein, nein. Ich lebe nach dem Wort Gottes. Enthaltsam sein. Das heißt, heute sind viele Menschen irgendwo in einer Party oder betrinken sich und so weiter und ich bin nicht dabei. Ich habe gesagt, nein, ich enthalte mich. Ne? Enthaltsam zu sein. Absagen. Bestimmte Sachen sagen, nein, ein Christ macht sowas nicht. Warum? Weil er sich konzentriert in diesen Wettkampf. Er konzentriert sich da, dass er bis zum Ende kommt. Wir nehmen teil in einem Wettkampf, sozusagen, nicht gegen andere Menschen, aber quasi gegen uns selbst, ne, sozusagen. Der größte Feind ist man selbst, ne? Das heißt, man kämpft gegen sich selbst. Und wir reden manchmal hier über Heiligung, wenn wir diese andere Schulungen machen, vom Heft Nummer 4. Und geistlich stabil zu sein, ist ja quasi ein anderes Wort für Heiligung, oder? Eine Heiligung bedeutet, geistlich stabil zu bleiben, geistlich stark zu sein und umgekehrt. Ne? Und sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Jeden Tag beten, Herr, was soll ich heute tun? Zeig mir durch dein Wort, erleuchte mich, schenke deinen Heiligen Geist und so, ich will gehorchen. Solche Sachen. Ne? Jeden Tag gehorchen, jeden Tag einen Schritt weiter. Und so bleiben wir auch stabil mit unserer täglichen Andacht. Hatten wir im Heft Nummer 2, Entschuldigung, wenn ich immer die Hefte nenne, aber damit ihr das merkt, ne, dass alles nicht umsonst war. Die ganzen Hefte hatten ja einen Zweck. Jeden Tag aufwachen, Bibel lesen, beten, mit der Familie einen Bibeltext lesen und eine Andacht machen oder sowas, Lied singen und abends ein, zwei Kapitel der Bibel lesen, vor dem Schlafen gehen, ne, und sich hinknien und beten und die Gemeinschaft mit dem Herrn haben im Kämmerlein, wie ja Jesus in Matthäus 6 gesagt hat, ne, geh in dein Kämmerlein und rede mit deinem Vater. Und solche Sachen helfen uns, stabil zu bleiben und ja auch in der Gemeinde zu gehen. Ganz wichtig, in die Gemeinde zu gehen. Ich sage ganz wichtig, weil ja ständig dieses, ne, die Rede höre von Menschen, die sagen, ja, ich gehe in keine Gemeinde, ich pflege mein Glaube zu Hause, ich lese die Bibel zu Hause und so, ne? Das, sowas höre ich seit meiner Kindheit, ne? Seit ich zur Welt gekommen bin, da höre ich sowas, ne? Wenn, ja, mein Vater, der war ja auch der Pfarrer, ne? Hat die Menschen eingeladen, komm zur Kirche und so, und dann gab es Leute, ey, ich lese die Bibel zu Hause und so, ne? Ja, aber das war im Grunde ein Weg zu sagen, ne? Das Geistliche interessiert mich nicht, weil diese Menschen, die immer nur die Bibel zu Hause lesen, es geht vielleicht gut ein, zwei, drei Monate, dass man die Bibel zu Hause liest, aber irgendwann braucht man Gemeinschaft. Die Gebete der anderen für uns und Fürbitte und die Fürsorge und die geistliche Erbauung und auch die Ermahnung. Ne? Ermahnung, ganz wichtig, weil dass jemand zu uns kommt und sagt, guck mal, Rolf, vielleicht hast du da einen Fehler gemacht oder so. Dass die anderen uns helfen, unsere Fehler sehen und uns helfen, die zu erkennen. Weil wir ja immer nur zu Hause sind und lesen und denken, oh, ich bin der tollste Christ, der beste Christ, ich kann die Bibel auswendig und so, ne, und klopfen sich an der Brust. Ne? Und so geht das nicht. Entmutigung, große Überschrift, weil ich habe mir so gefragt, ja, wenn Pastoren oder Älteste vom Glauben abfallen, woher kommt das? Und vielleicht kommt es teilweise oft von, ne, dieser Punkt, dieses Wort, diese Idee Entmutigung, dass jemand den Mut verliert, keine Lust mehr hat, nicht mehr, ne, die Energie, die Kraft hat, das zu tun, weil es auch sehr ermüdend ist, weil ja ein Vorbild für andere Menschen zu sein, ne, saugt unsere Kräfte, ist kräftezerrend, ist normal, ne? Das heißt, man erschreckt, wenn man hört von Pastoren, die sich das Leben genommen haben. Hatten wir vor, ich denke so zwei, drei Jahre, hatten wir so 5 Fälle in einem Jahr, wo wir so gehört haben. Jetzt, Gott sei Dank, in den letzten 2 Jahren nicht mehr, oder? Hast du gehört? Nein, in den letzten 2 Jahren so nicht mehr. Das war so mehr so eine Welle sozusagen. Ganz schlimm. Und viele denken, oh, wie kann das sein? Aber ja, ich denke, hoffentlich haben viele daraus gelernt und gemerkt, Pastoren sind ja auch nur Menschen, Ältesten sind ja auch nur Menschen. Pastoren brauchen auch Ruhe, wie Jesus zum Beispiel einmal seinen Jüngern gesagt hat. Die Jünger hatten gepredigt in der Umgebung und so und sind zurückgekommen. Jesus, Halleluja, wir hatten viel Erfolg in unserer Mission, viele Menschen haben sich bekehrt, Halleluja und so. Und Jesus merkt, weißt du was, die sind ein bisschen hier überfordert, sind müde. Er hat gesagt, lass uns zu einem abgelegenen Ort gehen und uns ausruhen. Lass uns das tun. Er hat gemerkt, die Jünger brauchen sich ausruhen, nicht umsonst. Denn Jesus hat gesagt, der Ruhetag wurde für den Menschen gemacht, für die Menschen. Pastoren sind auch Menschen, die brauchen auch sich ausruhen und ja, ausschalten, die Arbeit vergessen, wirklich diesen am Montag. Der Ruhetag von Pastoren oder Missionaren ist der Montag und das montags rausgehen, ein Picknick machen oder im Park spazieren gehen und irgendwo hingehen, wo keine Arbeit ist. Und irgendwas machen, hier Eis essen, egal, solche Sachen. Ausschalten, damit man Kraft tankt, am nächsten Tag wieder fit zu sein. Körperlich fit, geistlich fit. Viele denken, ja, aber die Pastoren, die beten ja viel, die brauchen ja nicht geistlich auftanken, weil ja durch Gebet machen sie das. So ist das nicht. Das heißt, Geist, beten, tankt ja unseren Geist. Aber wir brauchen ja auch Kraft in unserem Körper, in unserer Psyche. Und dafür brauchen wir diese Ruhe, Entmutigung. Ich lese mal hier den Vers, wo hier Abraham das ausgedrückt hat. Diese Entmutigung, ich sag mal so. Ich höre das daraus aus diesem Vers 1. Mose 15, 2. Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus, 1. Mose 15, 2. Das heißt, wenn man so zwischen den Zeilen lesen kann, merkt man, dass Abraham nicht sagt, na Gott, was bringt das alles? Was bringt der Glaube oder so? Was bringt hier die Wanderung? Was bringt hier, dass ich mein Land verlassen habe und so weiter etc. Alles gemacht habe, die ich gehört habe. Und jetzt bin ich alt. Jetzt bin ich mit einem Fuß im Grab. Und alles, was ich habe, wird zu meinem Diener, das heißt zu meinem Sklave, bleiben. Weil damals war das so. Das heißt, normal. Wenn jemand keine Kinder hinterlässt, wer behält die Sache? Heutzutage behält der Staat die Sachen. Wenn jemand kinderlos stirbt, behält der Staat seine Sachen. Aber damals war das dann der älteste Sklave. So war die Regelung. Er sagte, alles umsonst. Die ganze Mühe, die ganze Arbeit, alles umsonst. Das heißt, man hört so diese Entmutigung. Und sagt, oh Gott, ich bin müde, ich halte es nicht mehr aus. Wer geistlich kämpft, ermüdet. Ja, Geist, viel beten, immer evangelisieren, predigen, das ermüdet. Das, okay, erfüllt uns mit Freude und so, aber auch gleichzeitig zerrt an unsere Kräfte. Paulus erzählt uns über seine verschiedenen Kämpfe, gegen die Versuchung zum Beispiel. Der Teufel versucht uns zur Sünde, weil er weiß, wenn ein Pastor, ein Missionar, ein Apostel, das heißt ein Missionar, sündigt, dann reißt er mit sich viele andere und deswegen ist der Kampf ganz groß. Aber auch in der Evangelisation, der Feind versucht, den Verstand der Ungläubigen gegen das Evangelium verfinstern. 2. Korinther 3, 13 bis 16, Paulus sagt, der Teufel, der legt eine Decke sozusagen im übertragenen Sinn. Er macht dir Schwamm im Kopf von den Ungläubigen. So Nebel im Kopf von den Ungläubigen, damit die das Evangelium nicht verstehen. Man redet das Evangelium den Ungläubigen und die hören dann, wisst ihr schon, ihr habt vielleicht so irgendwo so ein Meme gesehen von jemand von zum Beispiel hier, wie ein Hund, wie versteht ein Hund ein Mensch? Wie hört ein Hund ein Mensch? So ein kleines Video habe ich gesehen, Weil wir sagen, liebes Hund, ich liebe dich und so. Ne? Und das Hund, ne, versteht was nur? Nur ein Klang. Das heißt, der Hund versteht unsere Sprache nicht. Für ihn ist das, was wir sagen, nur bedeutungslose Laute. Ne? Und so ungefähr die Ungläubigen, wenn sie uns hören, wenn ihr sagt, Jesus liebt dich, ne? Was hören sie nur? Ne? Das heißt, nur Laute so, ne? Weil hier der Feind hier eine Decke auf ihre Ohren gelegt hat. Ja, stellt euch mal vor, ihr tut so zwei Kissen in den Ohren und jemand versucht mit euch zu reden. Was hört ihr dann? So, ne? Und ungefähr so macht der Teufel, er tut hier zwei Kissen in den Ohren der Ungläubigen, ne? Damit sie das Evangelium nicht verstehen. Und das schreibt hier Paulus in 2. Korinther 3, Vers 13 bis 16. Und das ist dann ein Kampf. Man muss das freikämpfen. Man muss die Ohren der Menschen freikämpfen durch Gebet, dass die auch hören, wenn wir reden. Hören, ne? Was, mit welchem Organ hört man? Das ist die gleiche Frage wie die andere Frage, mit welchem Organ sieht man? Weil viele sagen, ja, mit den Augen. Ne? Nein, mit dem Gehirn, das Gehirn. Das Gehirn ist ja das Organ, was sieht. Die Augen, die empfangen nur das Licht, ne? Aber das Gehirn übersetzt dieses Licht in Bilder. Und so auch das Gehör. Hören, ne? Aber das Gehirn muss das verarbeiten, was die Klänge, die da reingegangen sind. Und so, deswegen sollen wir beten. Und das ist ein Kampf. Und Paulus hat gebetet, 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 damit die Herzen der Menschen sich öffnen. Und wenn wir auch so beten wie er, dann können wir auch müde werden. Ne? Und wenn wir müde sind, dann sind wir oft entmutigt. Das ist ja auch aus eigener Erfahrung. Ne? Wenn ich müde bin, ich sage mal ne, so um 8 Uhr abends oft, ne, bin ich so ein bisschen müde und wenn mich jemand dann irgendwas fragt und so weiter, ne, dann sage ich, weißt du was, das weiß ich nicht, ich habe vergessen oder ne, habe keine Lust, ich bin müde oder so. Ne, weil man dann kein Schmalz hat, um zu denken, keine Energie im Kopf hat. Und wenn man dann denkt, oh, ich müsste heute noch predigen oder so, oh, keine Lust und so. Deswegen ist es ein Kampf. Und Paulus hatte noch eine zusätzliche Front, wo er kämpfen musste, die Krankheit. Weil man meint, viele meinen, dass Paulus eine Krankheit hatte. Weil er schreibt, lass mal sehen, hier 2. Korinther 12, 7, das kennt ihr. Ne? Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfeil fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. 2. Korinther 12, 7. Das Wort Engel ist griechisch und bedeutet ein Botschafter. Das heißt ein Botschafter Satans. Nicht ein Engel in diesem Sinn wie ein Wesen, also ein Wesen, sondern ein Botschafter. Gott hat ihm diesen Pfeil fürs Fleisch gegeben, damit er demütig bleibt, das Ball flach halten. Ne? Und was ist dieses Pfahl fürs Fleisch? Man studiert das, man macht sich Gedanken und wahrscheinlich ging es da um eine Krankheit, vielleicht eine Augenkrankheit, weil er in einem Brief sagt, schaut mal, mit welchen großen Buchstaben ich unterschreibe. Das heißt, er konnte nicht mehr gut lesen und deswegen muss er ganz groß schreiben, damit er sieht, was er schreibt. Und deswegen hat er auch benutzt einen Schreiber, das heißt, er hat seine Briefe diktiert, einen Bruder gediktiert, weil er dann nicht gut sehen konnte. Ja? Und vielleicht ist das dieser Pfahl fürs Fleisch. Wir wissen nicht genau, aber das ist ja auch ein großer Kampf, wenn man eine Krankheit hat. Damals konnte man ja keine Brille machen. Ja, heute ist es ganz leicht, eine Brille zu machen, aber damals gibt es sowas nicht. Wenn jemand eine Krankheit hatte im Auge, dann war das vorbei mit Lesen und Schreiben. Ne? Versteht ihr? Und das war eine große Last, eine seelische Last. Stellt euch mal vor, einer, der hier ein Wissenschaftler ist, ne, wie Paulus, der war ja gebildet, sehr gebildet und war ein Mann ne, der Schrift und plötzlich kann er nicht mehr schreiben und lesen oder nicht gut schreiben und lesen. Das ist für ihn seelisch eine große Belastung. ein großer Kampf. Und ein anderer an seiner Stelle würde sagen, weißt du was, ich höre auf, ich werfe das Tuch, tschüss, es ist mir zu viel. Ne? Und man sagt, oh nein, aber mein Gott, das würde das nie tun. Dann sage ich, ja guck mal hier, Elia. Ne? Elia hat so vieles getan. Und wirklich, irgendwann hat er gesagt, Gott, ich halte das nicht mehr aus, ich will nicht mehr. Und was hat Gott gesagt? Gott hat gesagt, okay, kein Problem, ich hole dich ab. Du bist schon im, ne? Im Wagen, wie war das, ein Feuerwagen, ne? Ist er zum Himmel gefahren worden. Ja, weil er gesagt hat, mir reicht's, ich halte es nicht mehr aus, ne? Ich habe die Schnauze voll, ne? Sowas. Und Gott hat gesagt, okay, kein Problem, gut, dann komm. Ne? Und deswegen kann ich das verstehen, wenn jemand sagt, ich halte das nicht mehr aus, das ist mir zu viel. Aber am besten passen wir auf unsere Gesundheit auf. Passen wir auf, dass wir, wie kann man sagen, bevor das Kind im Brunnen fällt, dass wir das nicht erlauben, dass es passiert. Versteht ihr damit, dass wir schon ne, den Zug kommen sehen? Oh, das, ne, da kommt ein Zug, lass mich aus den Schienen, ne? Weg von den Schienen. Ne? Das heißt, wenn man merkt, oh, ich ne, nahe ein Burnout oder so, oder es gleich werde ich nicht mehr aushalten oder so, Hilfe suchen in einen Seelsorger oder in einen Psychologen oder Urlaub machen und so weiter. Ne? Nicht erlauben, dass es zu spät ist, dass dir ne, Seil reißt. Nein, sondern wenn man merkt, der Seil ist sehr angespannt, gleich wird er reißen, nein, dann die Spannung rausnehmen, was anderes machen. Weil Gott, ich denke, das kann ich sagen, ich bin ja nicht Gott, aber ich denke, ich kann das sagen anhand der Bibel, Gott will nicht, dass wir kaputt gehen unter der Last der Arbeit für das Evangelium, sondern wir selber machen uns diese Last. Wir selber sagen, oh, ich muss noch das machen, weil guck mal, die Leute erwarten das von mir, dass ich das mache und jenes machen das andere. Und wenn ich das nicht mache, dann sind die Leute enttäuscht und so weiter. Ne? Und man lädt sich von Aufgaben und plötzlich ist das zu viel. Und man weiß nicht, ich musste ja etwas abgeben, aber ich weiß nicht was und so weiter. Ich mache einfach weiter und plötzlich bumm. Ne? Und wenn alles gut geht, dann landen wir in der Psychiatrie. Und wenn nicht, kann noch Schlimmeres passieren. Deswegen aufpassen. Das kann passieren. Josua der Kämpfer, ein anderer biblischer Führer, bei dem wir etwas über das Thema Ermutigung lernen können, ist Josua. Ermutigung. Weil viermal hat Gott mit Josua gesprochen und sagt, ne, sei guten Mutes, ne, sei guten Mutes. Ne. Und ich kann mir so ein bisschen vorstellen, warum das war. Wegen dem Temperament von Josua. Weil es steht sehr wenig über Josua in der Bibel. Und warum? Wahrscheinlich, weil er ein, wie man so sagt, ein introvertierter Temperament hatte. Introvertiert war. Der immer so bis zurückgezogen war und so. Ne? Weil Moses, der war so mehr der Explosiver. Ne? Für den musste Gott sagen, so jetzt ein bisschen Ball flacher in die Wüste gehen. Ne? Hier runterkommen, komm runter, geh mal in die Wüste und reg dich ab, ne? Und bei Josua war das umgekehrt. Der Josua war immer abgeregt und Gott musste ihn schubsen und sagen, Gott, so, jetzt geh, ne? Verstehst du? Ne? Sei guten Mutes. Ne? So ist Gott. Ne? Denen, die zu viel Energie haben, sagt er so, jetzt ein bisschen ne, den Ball flach halten. Und die, die zu wenig Energie haben, sagt er, ja, sei guten Mutes. Ne? Kopf hoch. Ne? Toll. Ne? Viermal hat Gott das für Josua gemacht und andere. Ne? Jesus hat das mit seinen Jüngern gemacht. Jesus hatte ja 12 Jünger und wenn wir wissen, dass es ja 4 Temperamente gibt, dann wisst ihr, dass ja die Hälfte von denen eher introvertiert waren. Ja, weil es ist der Durchschnitt der Menschen. Ne? Das heißt, die Hälfte der Menschen tendieren zu extrovertiert sein und die Hälfte der Menschen introvertiert. Das heißt, Jesus hatte vor sich 6 Extrovertierten und 6 Introvertierten. Und deswegen musste er dann oft auch sagen, seid getrost, sei guten Mutes, ne? Kopf hoch, ne? Und so, ne? Musste er öfter sagen. Ja, Gott, Jesus ermutigt uns. Er sagt, ne? Erneuere deine Kräfte. Kopf hoch. Sei fröhlich, ne? Wenn du dich ausruhen musst, dann ruh dich aus. Ansonsten bekomme die Kraft des Heiligen Geistes, die Freude im Herrn, ne? Steht auch geschrieben, die Freude im Herrn ist unsere Stärke. freu dich im Herrn, freu dich in der Errettung, freu dich im Evangelium und sei erfüllt mit Freude in dein Herzen und mach weiter, angesteckt mit Mut. Ja, mit Mut kann man andere anstecken, ja, aber interessanterweise ist meistens das Gegenteil, passiert meistens das Gegenteil, dass man angesteckt wird von Entmutigung. Und da haben wir ein großes Beispiel in den 10 ungläubigen Späher. 12 wurden ausgesendet, sind zurückgekommen und von den 12, 10 waren entmutigt. 10 haben gesagt, oh, das wird nicht klappen, unsere Feinde sind so groß und die sind so bewaffnet und so weiter, die werden uns töten wie die Ameisen und so weiter. Nein, 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 oh Leute, das ist so schlimm. Ne? Und das ganze Volk wurde angesteckt. Das ganze Volk hat gesagt, oh, das ist wirklich so, das ist schlimm. Wir sind wie Heuschrecken neben diese Riesen und so weiter. Oh nein, wir werden sterben und so weiter. Haben dann geflucht in Worten. Ne? Und Josua und Kaleb standen daneben und schrien, Leute, hört auf damit, hört auf, wacht auf, wacht auf. So ist das nicht, Gott hat uns hierher gebracht mit großen Wundern und so. Und mit großen Wundern wird er uns in dieses Land bringen und er wird große Wunder tun und so weiter. Hört auf damit, glaubt, glaubt, glaubt. Ne? Aber 10 gegen 2, die 10 haben gewonnen und das ganze Volk hat den Kopf eingelassen. 2 gegen 10. Und deswegen bitte, so ein bisschen Antennen haben für diese Menschen, die Menschen, die so Unmut verbreiten, die immer negativ alles sehen, die immer sagen, oh, das ist schlimm, die Welt geht unter und so weiter. Da gab es viele Prophezeiungen, nächstes Jahr geht die Welt unter und so weiter. Ne? Und dann gibt es viele entmutige Christen. Ein Witz, was der Pastor, durch den wir zum Glauben gekommen sind, hat so einen kleinen Witz erzählt und ich denke, das ist ja irgendwo hilfreich. Ein junges Kind ging mit der Mutter zur Kirche und ging bei einem Bauernhof vorbei und da waren ein paar Kühe und dann sagt das Kind, Mama, guck, ein Christ, hat mit dem Finger gezeigt auf die Kühe. Ne? Und die Mama hat gesagt, wieso, ein Christ, das ist doch eine Kuh. Aber hat das Kind geantwortet, ja, guck mal, immer mit dem Kopf nach unten, ne? Gucken immer auf den Boden. Das Kind hatte schon gemerkt, dass diese Christen in dieser Gemeinde immer mit dem Kopf nach unten waren. Immer nach unten geguckt. Ne? Immer ganz fromm und brav und traurig. Ne? Ich finde das nicht gut. Ich kann das nicht gut heißen, sowas. Ne? Dass Leute denken, ja, um einen guten Christ zu sein, muss ich immer traurig und scharf hingucken und so. Ne? Ernsthaft und so. Nur nicht lachen, ne? Versteht ihr, ne? Sowas kann ich nicht einsehen. Ich habe schon den Vers genannt, die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Ne? Das heißt, die Freude. Und wenn ich fröhlich bin, was mache ich dann? Dann lächle ich oder lache ich. Ne? Es ist so ein bisschen Widerspruch zu sagen, du musst froh sein, aber nur nicht lächeln. Ne? Froh sein in dein Herzen. Ne? Aber weh, du zeigst diese Freude in dein Gesicht. Versteht ihr? Ich sehe da, ich kann das nicht zusammenbringen. Was tun? Ja. Jesus ermutigt uns mit seinem Vorbild. Er hat die Welt überwunden. Ja, Jesus wurde verfolgt, verfolgt, verfolgt. Er hat gekämpft und trotzdem hat er gesiegt. Er hat die Welt überwunden. Er hat gesagt, sei guten Mutes, ich habe die Welt besiegt. Halleluja. Nummer 2. David stärkte sich in den Herrn im Gebet. Betet. Beten ist stärkt. Stärkt unseren Mut. Wenn wir beten, redet Gott mit uns und sagt, mach weiter. Paulus und Sila im Gefängnis ermutigten sich durch Gesang. Ganz schlimm, die hatten ihre Hände und Füße in diesem Holz und trotzdem haben sie gesungen. Wir würden vielleicht sagen, oh, wie schlimm und die Justiz sei verflucht, uns ungerecht hier reingeworfen und so weiter. Gott, bitte schick einen Blitz auf den Richter und töte ihn oder sowas in der Art, aber nein. Paulus und Sila, was machen die? Halleluja, Gott, wir sind am Leben, wir können atmen, wir haben so viele Gründe, um froh zu sein. Wir haben die Errettung in Jesus, wir haben das ewige Leben, Amen, Halleluja. Ne? Die haben gesungen. Und die wussten nicht, dass gleich hier alles aufgehen würde. Ne? Die wussten das nicht. Die haben im Voraus gesungen. Ne? Viele sagen, ja, wenn ich wüsste, dass gleich hier alle Probleme gelöst werden, dann würde ich singen. Ne? Aber nein, die haben zuerst gesungen und nachher kam die Lösung. Ne? So ist es. So ist es immer. Zuerst den Schritt, wie der Wolfgang immer pflegt zu sagen, ne? Zuerst hier das Kinderzimmer einrichten. Ne? Und dann wird Gott seine Wunder tun. Wir müssen unseren ersten Schritt machen und dann wird das passieren. Gott ermutigte Paulus durch ein Gesicht. Passiert auch. Ich wurde oft ermutigt durch, ne, im Gebet, dass Gott mir aufs Herz gelegt hat, was er möchte, dass ich tue. Oder dass Gott mir gesagt hat, ja, guck mal, die Lage sieht schlimm aus, aber ist es hier nur vorübergehend? Oder egal, ne, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat. Ne. Könnte ich hier ganz, ganz viele Geschichten erzählen, wie Gott mich ermutigt hat durch Gebet. Durch, ich sage mal so, Offenbarungen. Oder wenn ich die Bibel lese. Weil Offenbarungen hat viel mit der Bibel zu lesen, zu tun. Wenn wir die Bibel lesen und dann plötzlich etwas verstehen, was wir vorher nicht verstanden haben. Und das ist eine Offenbarung. Etwas wird offen gelegt. Deswegen viel die Bibel lesen. Wenn du Offenbarungen willst, lese viel die Bibel. Stark im Herrn sein, ermutigt, ihm erlauben, uns als seine Werkzeuge zu gebrauchen. Ne? Habe ich oft gesagt. Talente bedeutet, wir tun Sachen für Gott. Gaben bedeutet, wir erlauben, dass Gott durch uns wirkt. Das ist viel, viel besser. Wenn wir einfach sagen, Gott, hier meine Hände, hier mein Mund, hier meine Füße, gebrauche sie. Und Gott macht. Halleluja. Ne? Ist viel besser. Als wenn wir uns ne, bemühen und schwitzen. Ne? Psalm 127, Vers 1, sehr bekannter Vers. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wird ja meistens benutzt hier bei Hochzeiten, aber gilt für alles, für unser Leben, für die Gemeinde. Deswegen lass der Herr bauen. Ne? Der Herr baut das Haus und wir bauen, ne? Wir sind ja nur seine Werkzeuge. Halleluja. Epheser 6, Vers 10. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Epheser 6, 10. Das müssen wir uns auf die Zunge zergehen lassen, weil das ist ja ein Befehl. Seid stark! Paulus sagt, ich befehle dir, du sollst stark sein, jetzt! Und gehorche! Ne? Sei gehorsam! Was? Ne? Hör, was ich sage! Sei stark in dem Herrn! Da müssen wir jetzt so einmal nachdenken. Ne? Ja, ich soll im Herrn stark sein, aber bin so schwach und so. Ja, aber das heißt, stark im Herrn zu sein. Und es bedeutet, unsere Schwäche zu erkennen. Wenn ich sage, ich bin schwach, dann ist der erste Schritt, um stark im Herrn zu sein. Zu sagen, Gott sei du meine Stärke. Ich bin schwach wie eine kleine Vase, versteht ihr? Ich sage, ich bin eine kleine Vase. Ja, toll. Deswegen lass dich füllen vom Herrn und dann wird er überströmen. Ich stelle so eine Frage. Ne? Welche Vasen, nehmen wir zwei Vasen, eine kleine und eine große, welche überströmt schneller? Zuerst, wenn ich jetzt 2 Liter Wasser in jede Vase rein ne, tue, welche überströmt zuerst? Ja, die kleine. Verstehst du? Umso kleiner wir sind, umso schneller können wir überströmen. Verstehst du? Hast du das verstanden? Ne? Andere sagen als Beispiel, die besten Parfums sind in den kleinsten Flakons. Ne? Wenn wir klein sind, dann kann uns Gott gebrauchen. Halleluja. Sprüche 28, 1. Ganz toller Vers. Der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt, aber die Gerechten sind furchtlos wie ein junger Löwe. Sprüche 28, 1. Amen. Halleluja. Halleluja. Psalm 31, 25. Seid stark und euer Herz, fasse Mut, ihr alle, die auf den Herrn harrt. Psalm 31, 25. Jetzt ein Vers zum Nachdenken. Sprüche 24, 10. Wirst du schwach am Tag der Bedrängnis, so zeigt sich, dass deine Kraft beschränkt ist. Sprüche 24, 10. Was ist die Botschaft dieses Verses? Das heißt, wenn alles gut ist, dann sind alle Menschen stark. Ne? Wenn alles gut läuft, dann sind alle Menschen gläubig. Und alle Menschen glücklich. Aber wenn es eng wird, dann zeigt sich, welche Art Glaube man hat. Das ist die Botschaft von diesem Vers. Versteht ihr? Ich habe hier einen ganz langen Vers, einen ganz langen Text zitiert. Hier Josua 1, 6 bis 9. Das müsst ihr zu Hause lesen, weil da ist so schön über dieses Thema ermutigen. Gott ermutigt hier ein paar Mal Josua. Ich lese ihn jetzt nicht, weil wir schon weit sind in der Zeit. Ich ziehe nur hier diese Schlussfolgerungen. Vers 6. Christliche Führungskräfte haben den Auftrag, dem Volk Gottes zum Erbe zu leiten. Das ewige Leben durch Glaube, eine Aufgabe, die Mut abverlangt. Gott hat gesagt, Josua, sei mutig, weil du das Volk ins Land führen sollst. Und so wir auch, wir Führungskräfte, Pastoren, Ältesten, Diakonen, wir haben eine Aufgabe, das Volk in der Errettung zu führen. Missionare. Ne? Das Volk Gottes in die Errettung zu führen, dass sie zum Himmel kommen. Vers 7, handeln nach dem ganzen Gesetz, was die Diener Gottes, die Propheten und Apostel uns hinterlassen haben. Betonung auf Ganzem. Ne? Gott sagt zu Josua, bleib auf das ganze Wort, was du bekommen hast. Weil Josua, der war der Erste, was die fünf Bücher Mose bekommen hat. Ne? Weil Mose hat die fünf Bücher Mose geschrieben und Josua hat es alles bekommen. Und Gott sagt ihm, hier, diese fünf Bücher, folge sie. Tu alles, was da drin steht. Und wir haben ja die Bibel, 66 Bücher, und das Wort gilt auch für uns. Alles, was da drin steht, von 1. Mose bis Offenbarung, sollen wir lesen, lernen, und das wird uns helfen, gute Führungskräfte zu sein. Vers 8, das Wort Gottes soll in unserem Mund sein. Das heißt, wir sollen es verkündigen und lehren. Gott sagt zu Josua, sei dieses Wort in dein Herzen, lese es, aber es sei in deinem Mund, rede darüber, predige, verkündige. Vers 9. Zu all den Begründungen, warum Josua mutig sein sollte, kommt das Versprechen, dass Gott mit uns mitgeht, überall. Dieses Versprechen hat auch Jesus gegeben, als er seine Nachfolge ausgesendet hat. Gott hat gesagt, Josua, sei stark. Warum? Weil ich mit dir bin. Und Jesus hat die Apostel ausgesendet, verkündet das Evangelium, hat gesagt, seid stark. Warum? Weil ich mit euch bin. Matthäus 28, das wisst ihr, ne? Macht so Jünger alle Völker und so weiter und ich bin bei euch jeden Tag. Halleluja. Jesus ist mit dir jeden Tag. Jesus ist mit uns jeden Tag. Deswegen sei mutig. Amen. Amen. Halleluja. Wir lesen noch die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1. Warum sollen christliche Führungskräfte geistlich stark sein? 2. Was können wir gegen Entmutigung tun? Und 3. Was können wir aus Josua lernen, wie wir Mut fassen? Amen. Halleluja. Gott segne euch.